Guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, wer von euch die Allgäuer Zeitung zu Hause hat und liest. Mal Hände hoch. Ah, sind schon ein paar, gut. Dann wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr die Zeitung aufmerksam gelesen habt, was heute, genau heute vor 30 Jahren ein besonderer Tag war. Am 30. April 1993, wer weiß es? Na, ich helfe euch drauf. In der Allgäuer war ein Panorama-Seite dieser Artikel drin, wo es darum geht, dass vor 30 Jahren das Internet für alle Menschen zugänglich gemacht wurde. Das waren jetzt 30 Jahre her. Da ist das World Wide Web quasi für alle zugänglich gemacht worden, kostenlos. Das Web wurde nicht patentiert, sondern sollte eben ganz speziell für jeden frei zugänglich sein, weil man damit auch ein Ziel verfolgt hat. Man wollte, dass die Menschen zusammenkommen auf eine Informationsplattform, wo sie Gedanken, die Arbeit oder auch einfach ihre Interessen miteinander teilen können. Heute, nach 30 Jahren, muss man sagen, können wir uns ein Leben ohne Internet fast nicht mehr vorstellen. Heute ist das Internet so einflussreich, dass es unser alle Leben beeinflusst. Wenn du in Urlaub fahren möchtest oder wenn du Bestellungen machst oder wenn du Behördengänge machst, greifen immer mehr aufs Internet zurück. Es bietet uns natürlich viele Vorteile, wenn wir eine Umfrage Glauben schenken, die unter Jugendlichen gemacht wurde. Dann wurde herausgefunden, wenn die Jugendlichen das Internet nutzen, dann benutzen 97% des Internet hauptsächlich wegen der schnellen Kommunikation. 96% sagen, aber auch wegen der vielfältigen Information, was ich im Internet finde. Und 95% sagen, ich brauche es auch, weil ich da über Grenzen hinweg kommunizieren kann in andere Länder. Wir sind in dieser Welt mit dem Internet vernetzt. Und das Internet hat die Welt für uns alle ein Stück weit kleiner gemacht. Es gehört zu der größten Erfindungen, die diese Menschheit in dieser Welt auch getätigt hat. Aber natürlich gibt es natürlich nicht nur positive, sondern wir haben natürlich auch negative Einflüsse. Es kann natürlich, wie man viele andere Sachen auch zum Negativen einsetzt, auch das Internet kann man zum Bösen einsetzen. So gibt es Schadsoftware, die man infiltriert, damit wir Viren, Trojaner und Würmer auf unseren Rechner kriegen. Es werden Attacken auf Infrastruktur ausgeübt, wo wir auch jetzt die Tage mitkriegen, wo Flüge oder Stromwerke oder Krankenhäuser sabotiert werden. Es gibt Diebstahl im Internet, wo deine Daten, dein Konto oder auch deine Identität geraubt wird. Es gibt Cybermobbing, über das wir uns auseinandersetzen müssen in den Schulen, und auch Cyberkriegsführung, was ganz aktuell ist. Internet bietet uns viele Chancen, es enthält aber auch viele Gefahren. Und deswegen ist es gut, wenn gerade meine Generation sich auch Orientierung und Hilfe sucht im Umgang mit dieser neuen Welt. Und eine Orientierung ist einfach, nur durch das richtige Verhalten von mir kann ich das Angebot des Internets für mich als Bereicherung erleben und muss es nicht als eine Bedrohung erfahren. Das ist so ein Ratschlag, der allgemein gültig ist. Ich brauche also das richtige Verhalten. Und ihr werdet euch fragen, was hat jetzt die Allgäuer Zeitung und das Internet heute mit der Botschaft zu tun? Was haben Christen in einer modernen Welt wie der unseren, wo das Internet so bedeutsam ist, was haben wir für eine Botschaft? Wenn wir uns umschauen, gibt es nicht nur eine heile Welt, es gibt auch viele Probleme und Nötungen. Welche Hoffnung können wir aus der Botschaft in der Bibel den Menschen heute geben? In 3 Wochen gehen wir mit dem Mobibus hinaus in die Straße nach Kempten und wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und dann werden sie uns auch fragen wollen, welche Orientierung, welche Hilfe hast du in dieser schwierigen und komplizierten Welt? Und wir wollen einen Predigt uns betrachten im Apostelgeschichte, Kapitel 7. Hier finden wir die Predigt vom Stephanus, der vor den Hohen Rat gezerrt wurde. Und wir haben uns schon manche Teile dieser Predigt angeschaut und heute machen wir da weiter und wir betrachten die Verse 2 bis 3 im Apostelgeschichte 7. Und da steht, er aber, also Stephanus, sprach, ihr Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Vater und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Der Gott der Herrlichkeit erscheint Abraham und spricht zu ihm. Gott spricht zu Abraham. Wir müssen bedenken, in welcher Zeit es sich auch befindet. Die Menschen haben sich zusammengerauft, die wollten ein Volk sein, die wollten einen großen Turm bauen und haben auch schon fast alles erreicht, als Gott auf die Welt niederkommt und eine Sprachverwirrung hineinbringt. Und die Welt ist total orientierungslos. Jeder läuft zu seiner Gruppe, die vielleicht nur einigermaßen was versteht. Und man versucht in seiner Gruppierung die Sprache, die jeder spricht, seiner Familie, da sein Glück zusammenzuhalten. Jeder tut das, was er für am besten hält. Und in dieser Zeit kommt jetzt, sagt Gott, offenbart sich Abraham und spricht zu ihm. Geh aus und komm, sind die Botschaften, die er sagt. Ich gebe dir Orientierung und Hilfe. Ich habe die Predigt überschrieben mit vernetzt mit Gott, Fragezeichen. Bist du im Kontakt mit dem Gott der Herrlichkeit vernetzt? Und wir wollen uns heute drei Fragen stellen. Die erste ist, wie ruft Gott dich eigentlich heutzutage? Wie kann Gott dich heutzutage erreichen? Was will Gott eigentlich? Was wendet er für eine Methode an? Die zweite Frage, was bedeutet der Ruf eigentlich für dich und mich? Was will Gott von mir, wenn er sagt, geh aus? Und die dritte Frage, wohin führt der Ruf Gottes dich und mich? Was werden wir am Ende des Weges sehen? Und auch hier gilt diese allgemeine Formel, nur durch das richtige Verhalten von mir kann ich Gottes Angebot, also sein Rufen, für mich als Bereicherung erleben und muss es nicht als Bedrohung erfahren. Gott spricht mit Abraham. Und wie spricht er heutzutage mit dir? Auf welche Art und Weise ruft Gott eigentlich zum Menschen? Wie kann Gott heute Orientierung und Hilfe sein an jedem Menschen hier in Kempten und in Deutschland? Nun, da ist erstmal ganz wichtig festzuhalten, wir haben es mit dem Gott der Herrlichkeit zu tun. Und natürlich hat Gott viele, viele Möglichkeiten und Wege, um Menschen und deren Herzen zu erreichen. Und dennoch hat Gott Lieblingswege. Und einen solcher Lieblingsweg, den Gott wählt, den können wir nachlesen im Römer 10. Kapitel. Schlag's mal auf, Römer 10, lesen wir die Verse 13 bis 15. Und da heißt es zunächst in Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist eine starke Aussage, die Gott macht. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Aber wie sollen sie nun den anrufen, an dem sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen Prediger. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Gott ruft und beauftragt Menschen, die sein Wort hier auf Erden weitergeben sollen. Wie kann ein Mensch das Wort Gottes predigen, wenn Gott ihn nicht mit Vollmacht durch seinen Geist ausrüstet? Wie kann ein Mensch hier vorne stehen oder am Mobibus stehen oder in deiner Nachbarschaft Zeugnis geben von Gott, der Herrlichkeit, wenn ihn nicht Gott dafür befähigt, beruft? Von Natur aus hat keiner, der hier vorne steht, predigen gelernt. Den Beruf kannst du im Arbeitsamt mal nachfragen, den wird nicht gelehrt. Predigen ist kein Beruf, predigen ist eine Berufung. Und niemand steht hier vorne, wenn nicht Gott ihm ins Herz nahegelegt hat, dass er was zu sagen hat, dass Gott durch ihn was zu sagen hat. Predigen ist eigentlich eine Auslegung der Heiligen Schrift durch menschliche Lippen, das an die Herzen und an die Seelen von Menschen gerichtet ist. Das ist der Lieblingsweg, den Gott gewählt hat, um sich Menschen mitzuteilen. Aber Gott hat andere Wege. Du kannst auch die Bibel lesen und kein Mensch um dich herum ist da. Und du liest die Bibel, vielleicht hast du die Bibel ja auch schon 100-mal gelesen und doch erlebst du das immer wieder, dass genau jetzt, wo du diese Texte liest, genau diese Verse vielleicht hervorgehoben werden und leuchten. Und du spürst im Inneren, dass genau dir hat Gott jetzt hat das gesagt, hat sich dir mitgeteilt. Das geht ohne fremden Menschen, einfach durch den Geist Gottes, der einfach in dir das Reden Gottes im Vorschein bringt. Es muss aber nicht immer nur allein durch das Wort Gottes und durch den Prediger geschehen. Du kannst auch durch eine gute Literatur, durch ein gutes Buch angesprochen werden. Ich weiß, wo ich zum Glauben gekommen bin, habe ich 2 Bücher geschenkt gekriegt. Und das waren meine ersten 2 Bücher, die ich freiwillig gelesen habe. Das war die Bibel und das Buch von Wilhelm Busch, Jesus unser Schicksal. Und die beiden Bücher habe ich dann wirklich von Herzen aus gelesen, weil sie mich angesprochen haben. Weil dann Wilhelm Busch so direkte Art hat, in mein Leben zu sprechen, wo ich gemerkt habe, der redet jetzt direkt zu mir. Und da habe ich einfach auch das Reden Gottes in meinem Leben erfahren dürfen. Aber ich kann auch über Gott nachdenken, nachsinnen, wenn ich durch die Natur gehe und es hat geregnet, die Sonne scheint, noch plötzlich taucht ein Regenbogen auf. Und ich weiß vielleicht, was für ein Zeichen der Regenbogen ist, wo mich an Gott erinnert. Oder die Sonne geht unter. Und ich erinnere mich daran, dass vielleicht irgendwann einmal auch diese Erde untergehen wird. Und dass Gott aber einen Plan mit einem jeden von uns hat. Oder die Blumen blühen auf, jetzt im Frühling. Und wir merken, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Dass es Fragen gibt, auf die ich Antworten suche, aber die ich nicht bei mir, sondern bei Gott finden kann. Und das ist auch ein Reden, wo Gott zu mir reden kann, wo er mein Herz öffnet, damit er zu mir durchdringen kann. Aber es geht auch durch menschliche Kunst. So mancher ist durch ein gemaltes Bild ins Staunen und ins Nachdenken kommen. Oder wenn du Musik hörst, wenn ein Orchester spielt, dann kommst du vielleicht ins Überlegen. Ja, hinter der Musik steht ja vielleicht ein Künstler. Hinter dem Ganzen gibt es vielleicht einen, der alles hervorgebracht hat, ein Schöpfer und eine Ordnung. Das wunderbar ist, wo du einfach das hineingelegt kriegst in Herzen, dass es einen Schöpfer gibt. Dass wir nicht aus Zufall entstanden sind. Aber es ist auch so, dass Gott oftmals auch infolge von Unfall, von Krankheit, von Verlust und Tod zu uns Menschen spricht. Und das ist ein Weg, der uns am meisten zum Schaffen macht. Nach dem Tod ihres Kindes kamen mal die Eltern zu ihrem Prediger und haben ihm Vorwürfe gemacht und sagten, sie behaupten, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Wie kann er das sein, wenn er unser einziges Kind so von uns nimmt? Der Prediger erzählte dann ihnen eine Geschichte, weil er wusste, dass die Eltern nur im Anschein nach auf Gott und auf sein Wort vertrauten. Dann erzählt er ihnen eine Geschichte. Ich hatte einen Schafhirten beobachtet, der stundenlang versucht hat, ein Schaf und sein Lamm über einen kleinen Bach zu treiben. Aber jedes Mal, als er dachte, jetzt gelingt es ihm, dann wendet sich das Schaf ab und wich ihm und lief wieder davon. Dann hatte der Schafhirte eine Idee. Er fing das kleine Lämmlein ein und trug es über den Bach. Und sogleich folgte das Schaf ohne jegliche Schwierigkeiten dem Hirten nach. Und dann wandte der Prediger diese Begebenheit bei den Eltern an. Und jetzt verstanden sie den Sinn und das Reden Gottes, dass Gott sie zu sich ziehen möchte, dass sie ihm vertrauen sollen. Gott wendet verschiedene Methoden und Möglichkeiten an, um uns anzusprechen. Aber wenn Gott ruft, wenn er spricht, dann spricht er immer so, dass es dich persönlich im Herzen trifft. Und das ist entscheidend. Gott beginnt auch nicht damit, dass er in eine große Menge hineinspricht, sondern er beginnt, wenn er beruft, bei dem einzelnen Menschen. Er hat hier nicht das Volk von Mesopotamien herausgerufen, sondern er hat Abraham aus Ur herausgerufen. Exklusive Botschaft an Abraham. Und das ist das, was Gott möchte. Er will immer eine exklusive Botschaft für dich und für mich haben. Er spricht von Herzen zum Herzen. Und diese Botschaft ist immer eine individuelle Botschaft für dich persönlich. Und wenn Gott persönlich wird, wenn du persönlich, ganz persönlich zu einem Menschen triffst und ihm was sagen möchtest, ich weiß nicht, wie es dir dann geht, was erwartest du dann? Erwartest du eigentlich, dass du eine Antwort kriegst auf das, was du jemandem ganz persönlich sagst? Wie würdest du dich fühlen? Du sagst was zu deiner Frau oder zu deinem Bruder oder Schwester und der dreht sich um und geht einfach weiter. Nein, Gott erwartet jetzt auch, dass sich diese Person, die persönlich angesprochen wird, sich auch ihm zuwendet. Im Römer 10, Vers 13 hatten wir gelesen, da heißt, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das Entscheidende der Rettung ist, dass du den Namen des Herrn anrufen musst. Du musst eine Rückmeldung geben. Du musst die Hilfe der Errettung auch in Anspruch nehmen und zu Gott reden, mit ihm verbunden sein, kommunizieren. Vielleicht weichst du heute Morgen oder schon längere Zeit dem Reden Gottes einfach aus. Gott möchte was von dir, aber du schiebst das beiseite, du gehst dem aus dem Weg. Aber es gibt einen Tag, und dieser Tag wird gewiss einmal kommen, da ist es dir nicht mehr möglich, dass du Gott ausweichen kannst. Da wird sich Gott vor sich stellen. Wir lesen einfach ein paar Kapitel weiter, den Römerbrief in Kapitel 14. Da lesen wir in Vers 11 und 12 Folgendes. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und die Schlussfolgerung daraus in Vers 12, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jeder von uns muss für sich selber Gott eines Tages Rechenschaft abgeben. Und dann kannst du dich nicht mehr hinter der Masse verstecken. Dann kannst du nicht mehr sagen, ja, Kempten hat nie Interesse gehabt, hier in den Gottesdienst zu kommen. Oder warum soll ich auf Gottes Wort horchen, wenn in ganz Deutschland die Leute ihre Freizeit ganz anders gestalten? Nein. Wenn Gott zu dir gerufen hat, wenn Gott dich angesprochen hat, dann erwartet er, dass du eines Tages Rechenschaft für das ablegen musst, wieso du auf sein Reden nicht geantwortet hast. Zweiter Punkt. Gottes Rufen. Und er ruft, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm. Warum soll Abraham Mesopotamien verlassen? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Was bedeutet aber das für dich? Abraham und seine Familie, sie lebten schon viele Generationen in Ur. Und in Ur, weiß man, war diese Religion die, dass man den Mondgott verehrte und anbetete. Jetzt mögen wir heutzutage lächeln und sagen, ja, die haben den Mond angebetet. Das würden wir ja nie machen. Aber auch in unseren Religionen spielt vielseitig der Mond eine Rolle. Mond steht oft für Orientierung und Ordnung in einer Zeit, die sich wandelt. Und anhand vom Mond konnte man auch immer feststellen, wann ist die richtige Zeit, wann ich aussehen muss und wann ich ernten muss. Das war für die damaligen Landwirtschaft ganz wichtig. Und es war wichtig, ob du wohlhabend bist oder nicht. Und es war wichtig, wie du deine Tiere vermehren konntest oder nicht. Und die Menschen damals haben sich einfach eine Methode überlegt, wie sie einfach etwas anwenden können, welche Methode sie anwenden können, damit sie es einfach zu Wohlstand und Zukunft sichern können. Und das kommt aus dem Herzen heraus. Viele Religionen und Gewohnheiten, Traditionen kommen aus dem Herzen heraus, wo der Mensch und das Herzliche des Menschen gierig ist, danach zu streben, was ihm Vorteile bringt. Und bei den Einwohnern von Ur war es halt die Verehrung vom Mondkönig oder Mondgott. Das Erste, was jetzt Gott von Abraham fordert, das ist, dass er dieses Land und die Verwandtschaft, die ihn vielleicht einnimmt, die vielleicht immer wieder an ihn zerrt und sagt, komm, wir müssen unsere Rituale machen, damit wir Reichtum und Wohlstand kriegen. Das Erste, was Gott verlangte von Abraham, war, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, weil die dich einnehmen. Weil die dich immer wieder in eine falsche Richtung führen, weil sie dir nicht wirkliche Orientierung geben können. Lesen wir mal im 1. Johannesbrief. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 15 und 16. Hier ist es, Johannes, der eine Erkenntnis von Gott weitergibt und er schreibt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Lebe nicht die Lebensausrichtung dieser Welt. Hänge nicht ihren Zielen und ihren Werten nach, sondern verlass sie. Und wir fragen uns natürlich, ja, warum dreht sich denn eigentlich die Welt? Worauf konzentrieren sich denn die Menschen in Mesopotamien und die Menschen in Kempten? Was verbindet uns denn? Was ist denn die Geschichte des Landes von Abraham und die Geschichte des Landes hier im Allgäu? Die meisten menschlichen Bedürfnisse sind doch immer die gleichen. Wenn man auch wieder einem Umfrage Glauben schenken möchte, die man gemacht hat über Deutschland in puncto Internet. Wo sind denn die Menschen am meisten unterwegs im Internet? So wird quasi weitergeben, 78% der Deutschen surfen gern im Internet oder benutzen das Internet, weil sie E-Mails schreiben oder diese modernen Social Medien, die man benutzen kann, um einfach mit ihren Lieben in Kontakt zu sein. Kommunizieren, austauschen, freundschaftliche Briefe schreiben oder halt auch geschäftlich in Kontakt zu kommen. 69% benutzen das Internet, um zu shoppen, um kaufen und zu verkaufen zu können. 64% benutzen mittlerweile Online-Banking, um ihr Hab und Gut irgendwie von A nach B zu bringen. Und drunter als nächstes kommt dann Unterhaltung. Filme, Musik und Spiele. Und dieser Tendenz wird immer stärker. Darum drehen sich die Deutschen im Internet. Und ich habe schon anfangs gesagt, das hat viele gute Sachen, aber wir müssen auch die Gefahren darin sehen. Die Merkmale der Welt sind ein Leben der Begierde und der Lust der Augen. Das ist instinktiv das Handeln. Das, was ich jetzt sehe, das begehre ich und das will ich haben. Das machen Tiere auch, die einfach nach ihren Trieben nachgeben. Und dann heißt es der Hochmut des Lebens. Durch die Gedanken der Gier sind wir bereit, alles zu tun und alles anzubeten, wenn es mir einen Vorteil verspricht. Das ist das, worum sich die Welt dreht. Das Internet war jetzt nur ein Beispiel. Die hat sich schon immer um die Dinge gedreht. Wirst du vielleicht sagen, ja, wir sind ja jetzt moderne, aufgeklärte Menschen. Wir leben doch nicht mehr in der Vergangenheit. Wir haben doch die Wissenschaft und viele, viele Informationen. Hat ein Mann gesagt, ja, eure Methode ist die Wissenschaft, aber euer Ziel damit ist Religion und somit Anbetung. Und glaubt mir, das war kein Freund des Evangeliums, der das gesagt hat. Das hat ein Okkultist gesagt, Aleister Crowley. Der hat schon erkannt, dass sich Menschen betrügen, wenn sie sagen, sie haben keine Religion und setzen nur auf Wissenschaft und nur auf Technologie. Nein, der Mensch gebraucht irgendwann selbst die Wissenschaft und Technologie als ihre Religion, weil sie sich da was vorstellen. Ihr Denken ist, dass sich eben durch diese Ideologie der Wissenschaft und Technik die Welt zumindest für mich verbessern kann. Vielleicht auch die Welt retten kann. Das ist das, was dahinter steckt. Ist ganz modern momentan. Dafür kleben sich die Menschen auf die Straße. Und was ist falsch daran, sowas zu denken, dass ich die Welt verbessern will? Oder was ist falsch daran, so zu leben, dass es mir besser geht? Im Grunde genommen liegt daran nichts Falsches. Die Sache ist nur, in welcher Haltung du das tust. Und das Problem ist, weil Gott nicht im Zentrum in unseren Herzen ist. Weil Gott nicht in dem Herzen des Menschen ist, öffnen wir uns für alles andere. Unser Herz ist wie ein Vakuum, das gefüllt werden will. Und wenn Gott nicht darin Platz nimmt, dann nehmen alle anderen Dinge daran Platz. Und die sind wir bereit, dann anzubeten und zu verehren. Wir nehmen die Schöpfung anstelle des Schöpfers in unser Herz auf. Und das ist oftmals eine Religion, die wir auch heute wieder finden dürfen. Unser Glaube an die Welt ist aber auch falsch. Jeder, der meint, dass diese Welt sich noch aus dem Sumpf und aus den Problemen selber herausziehen kann, der geht auch irre. Wenn wir lesen im ersten Johannesbrief, 2. Kapitel, den Vers 17 noch dazu, und da heißt es, und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht und mit ihr ihre Begierde. die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, der Hochmut des Lebens. Das alles wird enden, wird aufhören. Gott übt jetzt schon Gericht über diese Welt, über die Sünden der Menschen. Das ist die logische Erklärung für den Zustand der Welt, wie sie jetzt ist. Wir wollen immer wieder was Gutes tun und wollen das Internet für alle frei zugänglich machen, aber der Feind und der Fluch wartet nicht. Er zieht mit in die neue Erfindung. Und so gibt es auch Mord und Totschlag im Internet. Und was ist die Botschaft, die wir in der Bibel finden? Was haben die Brüder im Apostelgeschichte denn für eine Botschaft, als für eine Hoffnung für die Welt? Und wir haben schon von Stephanus gehört, geh aus dieser Welt und komm. Und Petrus hat in seiner Botschaft auch in Apostelgeschichte 2,40 gesagt, lasst euch retten aus dieser verkehrten Geschlecht. Dieses verkehrte Geschlecht kann euch nicht helfen. Ihr müsst euch daraus retten lassen. Was bedeutet dieser Ruf also jetzt für dich und für mich? Gott ruft uns zu einem völlig neuen Lebenseinstellung. Zu einem Leben mit dem Schöpfer und nicht einem Leben, wo der Schöpfer in der Schöpfung keine Rolle mehr spielt. Sondern Gott möchte sich mit dir und mit mir vernetzen, verbinden, dass du ständig in Kontakt mit ihm bist. Diese Haltung unterscheidet sich eben völlig von der Haltung, die die Menschen hier auf der Welt haben. Die Menschen in dieser Welt haben kein Interesse daran, sich mit Gott zu verbinden. Sie lehnen ihn ab. Und dein Denken sollte sich eben nicht länger dieser Welt anhängen, dass du dich um die Sorgen, um die Gedanken machst, was sich die Menschen in dieser Welt Gedanken machen. Was soll ich essen? Was soll ich trinken? Was soll ich tun? Wie bringe ich meine Freizeit hinter mich? Das sind die Gedanken, wo sich die Welt dreht. Aber wir wissen, dass diese Welt endet. Und wenn Gott in dein Leben spricht, wenn er in das Leben von den Menschen in Kempten sprechen wird, wenn wir den Mobilbus da haben, dann möchte Gott immer ganz persönlich in das Leben der Menschen hineinsprechen. Gott beginnt mit dir und deiner Persönlichkeit und zeigt dir auf, dass du Existenz bist, du lebst. Und er zeigt dir auf, dass du nackt geboren wurdest und eines Tages auch nackt diese Welt verlassen muss. Aber nach dem Tod ist nicht alles aus. Und er fordert dich auf, diese Beziehung zu Gott aber vor dem Eintreffen des Todes in Ordnung zu bringen. Dass du dich mit Gott versöhnst. Dass du eine Wiederherstellung dieser Beziehung zwischen Gott und ihm anstrebst. Jeder Mensch hat ein Bewusstsein. Er weiß, dass er die Ewigkeit und Unsterblichkeit in ihm hineingelegt ist. Und das ist das, was wir auch wissen sollen, wenn wir auf Menschen zugehen. Der Mensch weiß um seine Sterblichkeit und der Mensch weiß, dass es eigentlich die Ewigkeit im Herzen gibt. Und deswegen soll mir ein neues Denken auch Ihnen weitergeben. Ich sehe mich selbst als Existenz, also ich lebe. Und dieses Leben habe ich von Gott bekommen. Und als ein Wesen, das Gott hervorgebracht hat, erwartet Gott von mir, dass ich ihm eines Tages Rechenschaft abgeben muss. Und das ist das, was Menschen erfahren müssen. Gottes Aufruf an sie, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott fordert Menschen heraus. Und die Frage ist immer, wie werden die Menschen antworten? Was werden sie tun? Und auch hier wieder, nur durch das richtige Verhalten von mir kann ich seinem Herausrufen als Erlösung erleben und muss es nicht als Bedrohung erfahren. Dieses Angebot muss ich aber wahrnehmen, dass Gott mich aus dieser verkehrten Welt herauslösen möchte und uns mit ihm vernetzen möchte. Kommen wir zum dritten Punkt. Wenn Gott mich aus dieser Welt herausrufen will, weiß ich nicht, das Allerwichtigste für mich sein soll, dann stellt sich mir natürlich die Frage, was ist denn das Allerwichtigste im Leben? Diese Frage, wenn ihr im Fragebogen die Menschen fragt, was ist das Allerwichtigste im Leben? Wofür lohnt es sich zu leben? Kriegt ihr viele, viele Antworten. Aber was ist das Allerwichtigste im Leben? Was ist deine Antwort für die Menschen, wenn sie dich fragen werden? Die Kernbotschaft des Evangeliums. Das Wichtigste im Leben ist immer, meine Beziehung zu Gott muss vor allen Beziehungen der Menschen in dieser Welt stehen. Ist ein Lebensprinzip. Gott kommt vor den Menschen. Gott kommt sogar vor meinem Ego. Dieses Prinzip ist das wichtigste Prinzip, was die Bibel uns immer wieder aufzeigt. Und die Welt sieht es ganz, ganz anders, zum Beispiel in der Politik. Politiker orientieren sich nach den Vorlieben und Meinungen der Menschen, sonst wären sie nicht gewählt. Also werden die Politiker immer gucken, was wollen die Menschen eigentlich? Wie wollen sie eigentlich leben? Und danach werden Entscheidungen getroffen. Da wird halt nochmal das Grundgesetz unter Umständen auch mal verändert und nicht so regiert, wie Gott es eigentlich gedacht hat nach seinem Willen. Also die Menschen kommen vor wichtigen Prinzipien. Man kann auch sagen, Mesopotamien first. Ja. Das, was den Menschen gefällt, das hat Vorrang. Aber das ist ein falsches Prinzip. Und das macht der Herr Jesus ganz, ganz deutlich. Und jetzt schlagen wir nochmal das Matthäusevangelium auf. In Matthäus 22 lese ich mit euch ein paar Verse. Matthäus 22, die Verse 36 bis 39. Da kommt auch die Frage nach dem größten Gebot oder die Frage nach dem wichtigsten Lebensprinzip. Ja? Und da wird der Herr Jesus gefragt, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt kann es sein, dass die Menschen sagen, ja, das mit Gott lieben, das habe ich schon verstanden, aber mir sind die Menschen wichtiger. Ich lebe jetzt hier auf der Welt. Mir ist es wichtiger, wie es meinem Nachbar geht, wie es meiner Gemeinde geht, wie es den Menschen in der Stadt Kempten geht. Was ist daran falsch? Für die möchte ich mich gerne investieren. Aber das größte Prinzip, was wir gelesen haben, das ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, zuallererst lieben. Die Liebe zu den Mitmenschen ist nicht unwichtig, die steht aber nicht in der ersten Reihe. Die steht nicht als erstes Prinzip in deinem Leben. Wie kann ich denn meine Mitmenschen lieben? Gewiss nicht dadurch, dass ich meinem Egoismus den ersten Platz gebe und sage, ich werde mich selber lieben. Und dann meine Mitmenschen. Das ist der Weg, den die Welt so denkt, dass man gehen muss. Das ist völlig falsch. Völlig falsch. Indem, dass beide Egoisten erst einmal zuallererst sich mit Gott versöhnen und ihn lieben können, sind sie in der Lage, miteinander Frieden und Kommunikation zu führen, die gut ist. Wenn das nicht hergestellt ist, wenn das erste Prinzip nicht steht, ist ein Frieden zwischen zwei Egoisten nicht möglich. Ist auch in der Ehe ein wichtiges Prinzip. Manche werden vielleicht entrüstet sein, wenn ich behaupten würde, in meiner Ehe steht Gott an erster Stelle. Meine Frau spielt die zweite Geige. hört sich bitter und hart an, ist aber das, wie das die Bibel meint. Wenn du Gott nicht mehr liebst als deine Frau, dann hast du das Prinzip nicht verstanden und bist auch gar nicht in der Lage, hernach deine Frau so zu lieben, wie Gott die Gemeinde liebt. Und das müssen wir den Menschen sagen, liebe Geschwister. Zuerst der Herr und dann die Welt. Erst wenn du mit Gott im Reinen bist, kannst du mit deinen Mitmenschen gut auskommen. Wenn du mit deinen Mitmenschen nicht gut auskommst, kann das sein, dass du mit Gott nicht im Reinen bist. Abraham vertraute Gott. Seine Liebe zu Gott war stärker als die Bindungen zu seinem Land und die Verwandtschaft, die er gehabt hat. Obwohl die so wichtig war in der Zeit, wo er gelebt hat. Hat er gesagt, nein, Gott ist an erster Stelle und alles andere ist dem untergeordnet. Ich möchte mit euch Hebräer lesen. Im Hebräer 11 kommen die Glaubenshelden und unter anderem kommt hier auch Abraham nochmal und sein Leben vor. Und im Hebräer 11, Vers 8 heißt es, wir lesen 8 bis 10, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an dem Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißungen an und wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlage hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben, heißt es, verließ Abraham all sein altes Leben und hat ein neues Leben begonnen mit Gott, weil er an erster Stelle steht. Durch Glauben war er bereit, in diesem Land, das ihm Gott verheißen hat, nur seine Zelte aufzuschlagen. Er war ein Pilgernder, weil er um die neue Stadt wusste, die Gott vom Himmel aus geben wird. Und es ist eine neue Stätte. Und diese neue Stätte wird nicht von Menschenhand errichtet. Nein, diese Stätte entwirft Gott selber. Er ist der Architekt und Baumeister. Beides. Wir brauchen also keine Hoffnungen auf irgendwelche Erfindungen, auf irgendwelche Politik oder irgendwelche Systeme dieser Erde bauen. Die vollkommene Stätte, die Gott wird Gott entwerfen und er wird sie auch aufrichten. Gott ruft Menschen aus dieser bösen derzeitigen Welt heraus, um sie eben in diese neue Stätte hineinzusetzen, wo Gott selber der Architekt, Baumeister und Mitbewohner sein wird. Er wird mit uns da sein. Und durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. Das ist so herausfordernd, so schwierig auch in dieser Welt. Und wie schwierig das ist, sehen wir auch im Apostelgeschichte immer wieder, wie auch Brüder gerungen haben darum und auch ein Paulus darum gerungen hat. Ich lese nur ein paar Verse aus Apostelgeschichte 20, den Vers 24 vielleicht. Hier ist es Paulus, der auch von Gott berufen wurde. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 20, 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich in meinem Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Boah, wer kann sowas sagen? Ich tue mir schwer damit. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Das heißt, ich tue meine Existenz nicht an erster Priorität stellen, sondern an erster Priorität steht Gott für mich. Und den Auftrag, den er mir gegeben hat. Nicht einmal mein eigenes Leben steht an erster Stelle. Und Paulus wusste, wie wichtig das ist, den Menschen das Evangelium weiterzugeben, liebe Brüder. Es ist so schwer. Gottes Wort lehrt uns aber nicht, dass wir durch eine weltliche Reform und durch irgendeine Erfindung und Ideologie diese Welt verbessern können. Das wird nicht gelingen. Der Ruf Gottes ist ein Ruf an dich persönlich, aus dieser gefallenen Welt herauszutreten, dich daran nicht festzuhalten, sondern die neue Stätte, die vom Himmel kommt, zu erwarten. Ja? Und komm und werde durch Glauben ein neuer Bürger im Land der Verheißung Gottes, im Reich Gottes. Das ist das, was wir den Menschen auch als Hoffnung weitergeben sollen. Der Weg ins Reich Gottes ist der Weg durch den Glaubensgehorsam an die Verheißungen Gottes, die er uns gegeben hat. Abraham hat uns vorgemacht, gib Gott den ersten Platz in deinem Leben. Geh hinaus und komm, war die Botschaft, wo Gott den Menschen gegeben hat. Das ist die Botschaft, die Stephanus dem Hohen Rat gegeben hat. Das ist die Botschaft, die wir heute Morgen auch bekommen. Und es ist die Botschaft, die wir den Menschen in Kempten geben sollten. Geh hinaus und komm. Solange es noch Zeit ist, solltest du fliehen und zum Vater kommen, um ein Bürger des ewigen Reich Gottes zu werden. Und auch hier zählt wieder, nur durch dein richtiges Verhalten auf Gott, das Zurufen hin, wirst du seine Verheißung mit eigenen Augen sehen und musst nicht bis in alle Ewigkeit dein Zögern bereuen dann. Du musst nicht bis in alle Ewigkeit die vergangenen Chancen hinterher trauern, die du vielleicht auf dieser Erde gehabt hast, weil es dich Gott gerufen hat. Weil du eben mit Gott dich vernetzen sollst, kannst du aus dieser Welt herausfliehen. Bedenke, diese Welt wird vergehen. Ich möchte zum Abschluss noch ein paar Verse aus dem Offenbarung lesen. Wir lesen Offenbarung 21. Das sind dann die letzten Worte. Offenbarung 21 steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen.